Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Künelt, heute zu Gast, und wir freuen uns sehr, Berit Gwendoline oder Gwendoline Gilmer, das werden wir noch auflösen, Medienkünstlerin, Kuratorin, Schreiberin, als Creative Director und Art Director, ich weiß nicht, ob das dann schon gegendert wird, Directrice klingt irgendwie auch komisch, zwischen Graz, Berlin und LA unterwegs. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Du bist in der schnuckeligsten Stadt des Landes aufgewachsen, nämlich in Graz. Wann war dir klar, dass du hier raus musst?
Schnucklig ist ein sehr schönes Beschreibungswort für Graz, gefällt mir. Ich bin am Stadtrand von Graz aufgewachsen, also nicht wirklich in der Stadt. Etwas isoliert in der Wasserpflanzengärtnerei meiner Mutter, und habe meine ganze Kindheit über Schlangen und Kröten gefangen und wieder ausgesetzt. Schon sehr, sehr tierlieb. Und habe es dann erst mit 16 sozusagen in die Stadt geschafft und habe mich hier der Kulturszene ausgesetzt. Es war eigentlich relativ früh in meinem Leben schon klar, dass ich eigentlich aus Österreich raus möchte. Hat verschiedenste Gründe, aber ich glaube, ich hatte immer einen weiten Drang, so rauszugehen in die weite Welt. Und bin dann aber erst mit 21 nach Berlin gezogen.
Da kommen wir dann eh noch dazu. So richtig viel Bio über dich habe ich im Netz ja nicht gefunden, Wikipedia zum Beispiel noch, Fehlanzeige, aber das wird sicher bald kommen. Daher hier ein wenig Live-Recherche. Wo bist du in Graz zur Schule gegangen? Ich hätte ja auf die Ortwernschule getippt, aber eher nein, ne?
Tatsächlich. Ich mag das eigentlich ganz gern, wenn man nicht allzu viel von meiner Biografie weiß. Also ich verschleiere das ganz gern. Hat eigentlich gar keinen ganz konkreten Grund. Es ist nicht so, dass ich ein Problem habe mit meiner Biografie. Ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich sehr, sehr glücklich, dass ich in Österreich geboren bin und auch, wie ich aufgewachsen bin, sehr glücklich. Aber vielleicht der einzige Grund, vielleicht, dass ich einfach... Also ich bin ja doch zwischen Berlin und den USA unterwegs, und ich glaube, ich mag lieber international wahrgenommen werden. Mhm. Was war die Frage?
Welche Schule du in Graz?
Achso, genau, habe ich sofort gelöscht, die Frage aus meinem Kopf.
Lässig übersprungen.
Ich bin in St. Peter in die Volksschule gegangen, Volksschule Eisteich.
Okay.
Und bin dann ins Akademische, 4 Jahre lang. Und dann gab es die Möglichkeit zu wechseln oder zu bleiben. Und ich musste wechseln. Also nicht wegen was passiert ist, sondern aus eigenen Gründen, und bin dann in die Ortwärm.
Okay.
Wie alle oder wie viele alle kreative Menschen, gehen sie durch die Ortwärm und dann hinaus in die weite Welt.
Sehr gut. Okay, und dann schon in dem Filmschwerpunkt oder?
Nein, gar nicht. Also ich habe die Grafikdesign-Ausbildung an der Ortwärm gemacht.
Sehr gut. Ja, also wer immer jetzt den Wikipedia-Eintrag dann schreibt, da hat er jetzt schon ein bisschen leichter als ich.
Ja, der existiert tatsächlich noch nicht. Kommt vielleicht nochmal. Mal schauen.
Mit 15, es tut mir leid, dass ich da zwischendurch in die Biografie muss, aber es wird dann internationaler, so wie halt dein Leben dann auch internationaler wurde. Aber
Oh Gott, was hast du gefunden?
Mit 15, naja, du hast es selbst angedeutet. Du hast nämlich beim FM4 House of Pain gesagt, du bist mit 15 zum Turbo Negro Konzert nach Wien gefahren. Das war offensichtlich sehr prägend. Wir werden halt noch viel über Musik reden und über so ähnliche Bands wie Turbo Negro auch. Und du erwähnst dann bei FM4, dass es da eine nette Geschichte gäbe, aber dort gab es keine Zeit in dieser Sendung. Jetzt hätten wir theoretisch die Zeit. Magst du uns die Geschichte erzählen?
Perfekt, sehr gerne, ja. Ich bin sehr früh eigentlich gute und interessante und vor allem avantgardistische Musik ausgesetzt worden durch meine Geschwister. Eine Band davon, Punkrock, norwegischer Punkrock, war Turbo Negro. Vor allem durch meine Schwester, die das damals sehr viel gehört hat, die ist 5 Jahre älter wie ich. Und war dann ein ganz großer Fan, also damals wirklich noch mit, CD-Player, den man rumtragen konnte. Eben dann von der Schule nach Hause gegangen. Und ja, die ganze Tourbonet-Crew gehört und mein Klassenkollege, also mein damaliger bester Freund und ich, waren total verrückt nach Tourbonet-Crew und haben dann gesehen, dass sie in Wien spielen wollten, unbedingt hin. Sie hatten zwar einen Plan hinzukommen, aber keinen Plan zurückzukommen. Und wie gesagt, das war eigentlich eine Schulwoche, also unter der Woche. Und mit 15, also wir kannten jetzt auch nicht wirklich Leute in Wien, wo wir übernachten konnten. Wir sind dahin auf gut Glück. Hank von Hellwitter, also der Sänger der Band, hatte auch immer dieses Make-up. Dann haben wir uns ziemlich dick geschminkt, genau mit diesem Make-up, um ja, der Band und deren Ästhetik treu zu sein. Und waren dann im Konzert, das war absolut fantastisch, also wirklich erste Reihe, wirklich super. Dann, es war vor allem auch Winter, nach dem Konzert war es dann vorbei und wir wussten nicht, wie wir zurück nach Graz kommen. Wir waren müde. Das größte Problem war, dass am nächsten Tag Schularbeit war, Mathematik natürlich. Und wir da schon, es war schon 1 Uhr nachts oder so. Und dann habe ich tatsächlich meine letzte Möglichkeit war es, meinen Vater anzurufen, dass er uns abholt in Wien spontan. Und es war sehr, 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 sehr nett von ihm, weil er uns tatsächlich dann mitten in der Nacht bei Schneetreiben von Wien abgeholt. Der Freund von mir ist hinten, es war das Ginkgo-Lieferauto, und der Freund von mir ist hinten im Lieferauto, hat geschlafen, ich musste vorne wach bleiben. Er hat extra Schwarztee mitgenommen, damit ich wach bleibe. Und wir haben uns gar nicht abgeschminkt, haben eine Stunde geschlafen und sind dann in der Früh noch mit verschmiertem Tourbonet-Crew-Make-up zur Mathematik-Schularbeit.
Hoffentlich auch noch bestanden.
Ja, Gott sei Dank.
Also Shoutout für den Dad, das war eine große Tat, ja.
Ja.
Wirklich war sehr schön. Ja, du hast schon gesagt, mit 21 bist du dann nach Berlin, hast dort in der Indie-Szene ziemlich intensive Zeiten verbracht und den einen oder anderen Kontakt gewonnen. Und du hast einen Bachelor in New Media Arts gemacht. Stimmt's, dass einer deiner Lehrer Ai Weiwei war? Und wenn ja, wie war er denn als Prof?
Genau, ich war am Ende 7 Jahre in Berlin, bis ich nach Los Angeles gezogen bin. Und bin da relativ früh eigentlich schon in eine sehr interessante Szene gekommen von, ja, ich würde mal sagen, Computersicherheitsexperten, die Großteils von Amerika waren und in Berlin im Exil waren, weil sie tatsächlich von NSA, Geheimdiensten etc. mehr oder weniger gesucht worden sind. Und diese Szene hat sich in Berlin auf eine sehr interessante Art und Weise mit Hacktivisten, politischen Aktivisten und Journalismus, investigativen Journalismus verknüpft und vor allem Künstlern verknüpft und verbunden. Und in diese Szene bin ich reingerutscht. Ich selbst bin extrem schlecht mit Programmieren. Ich habe es ein paar Mal versucht. Also habe ich diese Szene, ich war zwar dann überall immer dabei, bei den Konferenzen und so, ja, sehr, sehr tief drin, aber habe eigentlich das alles eher als Künstlerin wahrgenommen. Und vor allem habe ich dann angefangen, sehr stark für neue Technologien zu interessieren, auch von einer kritischen Art und Weise. Und ich bin dann, war an der UDK, also der Universität der Künste Berlin, und war dann noch einmal in New York als Austauschstudentin an der New School of Parsons. Und als ich zurückgekommen bin für meine letzten 3 Semester, es ging sich sehr gut aus, weil genau zu dem Zeitpunkt hat es Ai Weiwei geschafft, von China sozusagen zu flüchten. Und die deutsche Regierung hat ihm ein Visa angeboten mit der Professur an der UDK. Und durch die Szene, in der ich schon drin war, ja, bin ich dann sozusagen mit meinem Portfolio und persönlichen Recommendations in seine Klasse gekommen, weil Ai Weiwei, dadurch, dass er ein Dissident ist und so viel auch arge Sachen erlebt hat in seinem Leben, er muss wirklich jemandem vertrauen auch, dass diese Person in der Nähe von ihm sein kann. Und es war eine sehr spannende Erfahrung bei ihm zu studieren, weil er war nicht im Universitätsgebäude, sondern er war in seinem Studio und es war ein Untergrundbunker. Sozusagen, es war eine alte Brauerei, die er sich gemeinsam teilt mit Olofur Eliasson. Und Olofur Eliasson hat alles overground und Ai Weiwei hat alles underground. Also eine total verrückte Location auch. Und wir sind immer dorthin gegangen, einmal die Woche und hatten dort unseren Unterricht. Ai Weiwei als Professor ist nicht interessant, vor allem, weil er mir halt China und die chinesische Kultur näher gebracht hat, dem ich vorher gar keinen Bezug hatte. Ich hatte einen sehr guten chinesischen Freund auch in der Klasse, der mir sozusagen auch viel erklärt hat, das mir näher gebracht hat. Und lustigerweise waren dann genau er und ich waren die Einzigen, die Ai Weiwei nachher gefragt haben, für ihn zu arbeiten. Also ich habe nachher noch ein Jahr bei ihm gearbeitet, bevor ich nach L.A. gezogen bin. Ich habe immer gesagt, ich arbeite für die chinesische Mafia, weil es sich tatsächlich so angefühlt hat. Also nichts Kriminelles natürlich, aber Weiwei ist schon so, er ist halt der Boss. Er läuft in diesem Orgen-Untergrundbunker rum und er nimmt nicht unbedingt die Leute, die wirklich so die besten, so die allerbesten Portfolios haben und die besten Skills haben. Er nimmt wirklich die, die gut sind, also künstlerisch oder gute Ideen haben, aber denen er wirklich vertrauen kann. Und deswegen hat er immer so eine Gruppe von Leuten um sich rum. Und natürlich, die meisten haben einen chinesischen kulturellen Background und ich war eine der sehr wenigen, die keinen hatte. Und er hat mir aber vertraut. Es war im Endeffekt eine sehr interessante, strange Erfahrung, die mir auch dann für den Rest, für meinen weiteren Wegesverlauf sehr viel geholfen hat.
Schon spannend, ja. Also das muss ich wirklich sagen, in deiner Biografie, wir werden dann eh noch dazu kommen, du triffst da regelmäßig wirklich extrem spannende Menschen. Schön eigentlich, das ist ja ein Ort von Talent. Wahnsinn. Also in Berlin hat es mal angefangen. Deswegen ziemlich banale Frage zum Nachgang. Warst du schon mal im Haubentaucher Club in Berlin und wenn ja, würdest du ihn empfehlen?
Da war ich einmal zum Essen, ja.
Okay, zum Essen.
Ja, aber ich bin ja sehr verwöhnt durch Skincare in Graz. Ja. Das heißt, mein Standard, mein Anspruch an Essen ist sehr hoch. Und ich muss wirklich sagen, also ich habe mittlerweile ich lebe in L.A., ich habe in New York gewohnt, in Berlin, ich war eine Zeit lang in Australien, bin rumgereist. Also an Skinko kommt nicht viel ran, muss ich leider so sagen. Ich weiß, ich bin ja sehr biased, weil ich die Tochter bin, aber ja, an die Kuchen kommt nicht viel ran, wirklich.
Ja, ich sehe das eher ähnlich und man muss halt sagen, also um den Haubentaucher Club da zu retten, zum Essen gehen da ja glaube ich nicht so viele hin, das ist ja doch mehr so Party- und Badelocation, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, es ist eine Mischung, also man kann sehr direkt an diesen Spree-Kanal, also wo Landwehrkanal und Spree sich treffen und da kann man am Tag zum Essen hingehen und am Abend ist dann Club. Also wunderschöne Location. Zum Sitzen.
Und sie taggen mich dann auch manchmal versehentlich, die User und Userinnen dort.
Perfekt für dich.
Eben, jetzt kommen wir zum nächsten großen Sprung. 2016 hast du den berühmten Filmkomponisten und Musiker Danny Elfman kennengelernt. Wie eigentlich, bei einer klassischen Hollywood-Party oder wie?
Ich war 2016 das erste Mal in Kalifornien und ich habe einen Freundeskreis in San Francisco, der auch zu dieser Hacktivist-Szene gehört und wollte die eigentlich nur besuchen und hatte halt die höchsten Ansprüche an San Francisco und gar keine Ansprüche für Los Angeles. Also ich hatte also fast Vorurteile. Hollywood in Plastik interessiert mich nicht. Ich war dann in San Francisco und vor allem war ich im Burning Man, was ich einfach abhacken wollte in meinem Leben, weil da wollte ich schon als Teenager hin. Das war alles super, hat allen Erwartungen entsprochen. Und dann hat mich eine Freundin, die in L.A. lebt, eingeladen, aber nur für ein paar Tage. Und ich dachte mir, okay, ich schaue es mir an. Und war dann dort und bin einfach total überrascht worden, wie toll die Stadt eigentlich ist. Also eben, wenn man ohne Erwartungen hinkommt, man merkt auch, dass es dort so extrem viel so Pockets gibt, an dem total interessante Kunst und Kultur passiert. Und vor allem, also hat ja einen Grund, warum also Schauspieler, kreative Menschen, das ist halt total ein Hub an Menschen dort, die wirklich tolle Sachen machen und es hat wirklich einen Grund, warum die da sind. Man muss es nur finden. Und L.A. funktioniert sehr anders wie alle anderen Städte, in denen ich gewohnt habe oder auch besucht habe. Und wenn man die richtigen Leute kennt und so ein bisschen auch Geduld hat und nicht, also ein bisschen sucht, findet man L.A. wirklich extrem spannende Sachen. Zurück zu deiner Frage. An meinem letzten Abend habe mich dann die erwähnte Freundin mitgenommen zu Danny ins Studio, das in East Hollywood. Und das war eigentlich ziemlich spontan. Und ich kann mich erinnern, ich bin in das Studio eingetreten. Und es war so ein riesiges Warehouse, das eine ganz eigene Atmosphäre hat. Und ich war komplett baff, wie toll das war. Also es war riesengroß, er hatte eine Sammlung von so Oddities. Alles, was seiner Familie zu Unheimliches, vor allem seinem Sohn, landet in seinem Studio. Das heißt, du hast halt drin Schrumpfköpfe, teilweise Mumien, Skelette, ausgestopfte Tiere, alles antik, nichts Neues. Und hat da spannende Kunst. Also George Kondo hat da drin, er hat Friedensreich Hundertwasser Originale drin, Joy Peter Witkins ist drin. Und es hat mich alles sehr angesprochen. Und es war wirklich ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so, wow, also ich war noch nie in so einem argen Ort, der mich so anspricht. Und dann haben wir uns über unterhalten, über Musik und Kunst und haben eigentlich so geklickt und haben dann E-Mails ausgetauscht. Und dann fing eine sehr wertvolle Freundschaft an.
Elfman hat ja unglaublich viel Musik gemacht, unter anderem für Tim Burton, den, glaube ich, alle lieben. Also ich kenne niemanden, der Tim Burton nicht mag und schätzt und ehrt. Er hat lustigerweise oder halt auch bekannterweise auch die Titelmelodien für die Simpsons oder auch für Desperate Housewives komponiert. Jetzt habe ich mir gedacht, in der Liga trifft man dann ja wahrscheinlich tatsächlich ziemlich oft Topstars. Wie schwer ist es da jetzt am Anfang cool zu bleiben und nicht das Fantum raushängen zu lassen?
Das ist eine lustige Frage.
Wir sind ja ein lustiger Podcast.
Also ich habe schon in den letzten Jahren, wo ich Danny kenne und vor allem seitdem ich für ihn arbeite, einige berühmtere Leute kennengelernt. Ich habe dieses Fandom jetzt nicht grundsätzlich. Ich trete jedem eigentlich ziemlich equally auf Augenhöhe entgegen. Allerdings gibt es ein paar Menschen, die eher noch von meiner früheren Zeit so Idole sind. Also vor allem ein paar Musiker. Sehr wenig Schauspieler für mich tatsächlich. Also ich habe zwei Musiker aus meinen Teenagerzeiten, die ich immer treffen wollte. Und einen habe ich tatsächlich über Danny getroffen. Das darf man jetzt fast nicht sagen, weil mittlerweile ist er gecancelt.
Okay.
Aber es ist Marilyn Manson. Mhm. Der war in meiner Teenagerzeit sehr wichtig. Ich bin ja ein kleiner Goff. Das merkt man mir heute vielleicht nicht an, weil ich nicht schwarz angezogen bin. Aber für mich ist Goff nicht so leicht kategorisierbar. Also ich mag das Düstere gerne und das Düstere Romantische. Und es hat sich mit Marilyn Manson einfach in meinen Teenager-Jahren früh gezeigt. Und genau da, als ich den getroffen habe, ich habe ihn in Las Vegas getroffen, hat ein Halloween-Konzert gespielt, wo ich mit Danny war. Nicolas Cage war auch da. Wir waren bei Manson in der Suite und hatten die halbe Nacht verbracht. Das war ganz toll. Da hatte ich schon einen Fan-Moment, aber ich kann das dann trotzdem ganz cool spielen.
Ja. Ist locker, nicht schlecht. Ja, du selbst hast ein Fulbright-Stipendium bekommen, wenn meine Recherche einigermaßen stimmt, und bist dann eben nach L.A. gezogen, wo du zumindest jetzt mal für eine Zeit lang wohnst und lebst, wie gesagt, auch durch die Gegend fährst und sicher zwischendurch in Berlin bist. Erstens, wie schafft man das, ein Fulbright-Stipendium zu kriegen? Das dürfte nicht ganz einfach sein. Und zweitens, wie schwer ist es dann wirklich nach L.A. zu ziehen? Und dann war ich mir nicht ganz sicher, studierst du da jetzt noch? Geht sich das neben dem ganzen Job aus? Wie machst du das?
Dass ich ein Fulbright-Stipendium bekommen habe, ist mir auch ein Fragezeichen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich eins bekomme, weil es vor allem als Künstlerin sehr schwierig. Und die Chance, glaube ich, ein Fulbright zu bekommen, ist unter 10%, weil sich da auch einfach sehr viele Leute bewerben. Ich habe es mir aus irgendeinem Grund vorgenommen, mich einmal für ein Fulbright zu bewerben und habe es gemacht vor 3 Jahren. Und wurde nach Wien eingeladen und hab's bekommen. Da musst du die Fulbright-Kommission fragen, warum. Aber ich bin sehr dankbar, weil die Studiengebühren in den USA sind extrem hoch und ich hätte es mir auf gar keinen Fall leisten können, dort zu studieren oder zu leben ohne das Stipendium. Also das war eigentlich der ganze Starter. Das kostet wirklich, also ich, leider deckt Fulbright nicht alle Kosten. Ich muss trotzdem auch wirklich out of pocket zahlen. Zum Beispiel ein Studienjahr kostet an der UCLA, wo ich bin, $33.000. Und als jemand, der von Europa kommt und eigentlich es gewöhnt ist, dass Bildung für jeden sein sollte, finde ich das politisch unglaublich, dass es so viel kostet. Also da kommt der Kapitalismus komplett raus, leider auch im Bildungssektor, was sehr, sehr traurig ist. Aber ich habe es in Kauf genommen wegen dem Stipendium. Ja, und so viel zu Fulbright. nach L.A. zu ziehen war nicht einfach, weil ich in Berlin, ich war 7 Jahre in Berlin, ich hatte dort eine tolle Wohnung, ein gutes Netzwerk, Freunde und ein sehr gutes Leben und habe aber irgendwie die Challenge gebraucht und habe mir gedacht, ich muss es jetzt eigentlich machen, jetzt wo ich das Stipendium bekommen habe. Und es war sehr schwierig am Anfang auf jeden Fall. Also ich habe die ersten 3 Monate von der Couch geschlafen bei einem Freund von mir. War aber eigentlich, also jetzt im Nachhinein ganz lustig, weil der Freund von mir heißt Alligator Jesus und er ist Juwelier und er macht Grills, also für die Zähne. Mhm. Das heißt, wir hatten dann jeden Tag irgendwie so irgendwelche verrückten Rapper in der Wohnung oder Pornostars oder Stripperinnen oder alles Mögliche. Mittlerweile ist er wirklich so auf einem, er ist so der Celebrity-Juwelier. Seit vor einer Woche, er ist ein Grill für Madonna gemacht. In der ersten Woche, wo ich da war, hat er einen für Ozzy Osbourne gemacht. Und er hat es mir erzählt und ich meinte so, oh, wenn du einen Grill für Ozzy Osbourne machst, du musst irgendwie eine coole Verpackung überlegen. Und dann ist mir eingefallen, dass wir so einen Spielzeugsarg kaufen könnten. Und es hat dann auch bestellt und wir haben die Grills in den Spielzeugsarg getan. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt hast du die Idee gehabt, komm doch mit zu Ozzy. Und so meine ersten paar Tage in L.A. waren mit dem Auto zu Ozzy Osbournes Haus fahren und Grills für ihn liefern in einen Spielzeugsarg. Okay, also ja, das war jetzt eine sagt man, Tangente. Es war die ersten Monate auf jeden Fall schwierig. Also man ist so in den Sand gesetzt, wenn man sein Leben ja in einer Stadt mehr oder weniger aufgibt und in eine andere zu ziehen und vor allem in L.A. auch ohne Auto die ersten Monate. Mit dem Busfahren war hart, ein Leben aufzubauen war hart. Und vor allem L.A., es braucht sehr viel mentale Kraft. Also so viel Glamour es auch in L.A. gibt, in den Hollywood Hills, bei den Partys etc. etc. Es ist auch ganz viel Despair in L.A. Also ich bin nicht die Erste, die das sagt, aber L.A. ist wirklich eine Stadt voller Licht und Dunkel. Also Glamour und Despair. Das Obdachlosenproblem in L.A. ist riesengroß. Man ist eigentlich täglich damit konfrontiert. Und es ist total schwierig, vor allem wenn man aus Österreich kommt und das eigentlich nicht gewöhnt ist. Man muss sich ganz viel reflektieren, wie man damit eigentlich erst umgeht. L.A. ist keine einfache Stadt. Ich hatte sehr viel Glück. Und bei mir war es dann tatsächlich so, ich hatte auch viel Unglück, weil nach 7 Monaten, also ich habe wirklich gekämpft, um mir ein Leben aufzubauen in L.A., und nach 7 Monaten hatte ich dann so, ich habe ein Auto gekauft, ich habe endlich meine eigene Wohnung in Hollywood, total Glück gehabt, dass ich die bekommen habe. Die Uni lief gut. Dann war ich genau 2 Wochen lang in meiner eigenen Wohnung und alles war so, okay, ich glaube, es funktioniert. Und dann kam Covid und ich musste innerhalb von 3 Tagen flüchten und musste eigentlich mein ganzes Leben in L.A. aufgeben. Und das war sehr schwierig, weil ich war vorher schon so unstabil, dadurch, dass ich gerade geflohen bin und dann kam eigentlich die ganze Pandemiekrise noch auf mich zu.
Und du musstest ausreisen oder wie? Oder du wolltest, weil du gedacht hast, das geht sich da nicht aus?
Nein, es war, also man muss sich vorstellen, ich bin da alleine in meiner Wohnung gesessen. Da gab es nicht mehr Internet zu dem Zeitpunkt. Es ist ein sehr stranges Haus. So ein altes Hollywood-Hotel mit alten Glam. Aber mittlerweile ein bisschen runtergekommen und auf jeden Fall von Geistern bewohnt, wie alle sagen. Ganz klassisch. Nein, der Grund war einfach, ich war da alleine, ich hatte noch immer kein wirkliches Netzwerk. Die einzige Person, die ich wirklich länger kannte, war Danny und noch ein Freund von mir. Und alle waren im Krisenmodus, es war wirklich apokalyptisch. Es hieß von allen möglichen Seiten, okay, es wird Riots geben, irgendwie in Santa Monica sind schon die Vitrinen eingeschlagen worden von irgendwelchen Juweliergeschäften. Wer weiß, ob es dann noch Benzin gibt, etc. etc. Die Flüge werden gecancelt und meine Angst war einfach, festzusitzen in Amerika ohne ein Support-Network und dass ich dann einfach nicht nach Österreich komme, wo meine Familie ist. Und Fulbright zu dem Zeitpunkt war komplett überfordert, also die konnten mir auch nicht viel helfen. Und ich habe natürlich einfach die Botschaft angerufen, die österreichische in L.A. Und die haben mir geraten, gestern zu fliegen. Und 4 Stunden später war ich im Flugzeug. Also ich habe dann spontan einen Flug gebucht und habe alle meine Sachen in eine Ecke gepackt, mein Auto zu einem Freund gebracht und bin in einem Flieger gesessen und hatte eine sehr abenteuerliche Reise auch zurück nach Österreich. Also ich musste wirklich über die Grenze zu Fuß gehen.
Wow.
Und habe dann wirklich irgendwo geschlafen in Österreich bei jemandem, den ich im Flugzeug kennengelernt habe. Also es war wirklich sehr apokalyptisch. Ja, und dann ja, musste ich zwangsmäßig ein Jahr pausieren in der Uni. Und weil es ja das Einreiseverbot zurück in die USA gab, es war, ja, war keine leichte Zeit. Das Positive für mich, also ich bin sehr vorsichtig zu sagen, dass es irgendwas Positives an der Pandemie gibt. Aber ich hatte Glück, weil Danny hätte eigentlich am Coachella spielen sollen, 2020. Das wurde natürlich dann abgesagt. Und wir haben aber vorher schon so drüber nachgedacht, so okay, also er wollte mich, hat mich eigentlich gerade gefragt, so hey, magst du Art Direction machen für die Coachella-Show, weil da gibt es so riesige LED-Screens. Und deswegen gab es sehr viel Potenzial für interessante Visuals. Das heißt, bei ihm hat schon angefangen, so Ideen zu kommen. Und vor allem noch ein paar Monate zuvor wollte ich ihn eigentlich zum Dark Mofo Festival nach Tasmanien bringen. Gemeinsam mit Blixer Bargeld und Stephen O'Malley von Sun O. Es hat nicht funktioniert, aber er hat da schon angefangen, eigene Songs zu schreiben. Auf einmal war die Pandemie da, alles war gecancelt, er hatte weniger Jobs und auf einmal war die Situation da, die er seit mehr oder weniger 40 Jahren nicht hatte. Er hatte Zeit und war inspiriert. Und irgendwas musste emotional raus, weil Trump war Präsident, die Pandemie und er hatte mich. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, für ihn zu arbeiten, remotely während der Pandemie. Und das war sozusagen mein Startpunkt für ihn.
Und die amerikanischen Unis sind dann gar nicht in den Online-Modus geswitcht oder so? Also da war wirklich nichts mit Studium dann?
Doch, sind sie. Nur ich habe ein Quarter, also bei uns gibt es das Quarter-System, und ich habe ein Quarter noch online gemacht. Und es war ein Horror, weil ich hatte dann irgendwie von 3 bis 5 Uhr morgens Uni.
Ja, genau. Das.
Und ich habe währenddessen noch, ich habe ein Teaching Assistantship, also ich musste einem Professor auch helfen zu unterrichten. Und die Zeiten waren furchtbar und so viel Studiengebühren zu zahlen für so wenig, was man davon eigentlich bekommt, war dann eigentlich so, okay, mache ich nicht. Und habe dann freiwillig entschieden, okay, ich setze ein Jahr aus und hoffe dann, dass ich dann wirklich wieder in Person am Campus sein kann.
Und wann war das dann so, dass du wieder retour konntest und weiter studieren konntest? Ist das jetzt?
Also mehr oder weniger war ein Jahr dazwischen. Also ich war dann zwischen Berlin und Österreich, habe den halben Tag geschlafen, die halbe Nacht gearbeitet für LA wegen dem Zeitunterschied. Es war ein totaler Marathon, weil das Label entschieden hat, wir releasen jetzt, weil Pandemie ist und wir können nicht live touren, wir releasen ein Musikvideo jedes Monat. Und dann ging dieses riesige Rollen los von, okay, Double LP, 18 Songs, ein Musikvideo jedes Monat, Kampagne läuft über 8 Monate und tschak, 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 tschak. Und dann konnte ich erst wieder im Frühling 2021 als Touristin hin, in dem Moment, wo die Grenzen zu Mexiko aufgemacht worden sind. Also ich bin dann über Mexiko sozusagen hin, war dann 2 Wochen in Mexiko und konnte erst dann in die USA anreisen und habe sozusagen als Touristin mein Leben dort wieder vorbereitet und dann erst offiziell wieder zurückgegangen im September 2021.
Du bist noch ein junger Mensch, aber eines kann ich noch versprechen, wenn du einmal deine Biografie schreibst, kaufe ich mir, glaube ich. Hört sich spannend an, muss man sagen, weil du gesagt hast Video, das ist ein sehr gutes Stichwort. An dieser Stelle vielleicht der Aufruf, schaut euch die Website von der Berit an, beritgilmer.com, da sind doch etliche Videos zu finden, von denen sie da jetzt auch ansatzweise gesprochen hat. Interessant zum Beispiel das Video mit dem Blixer Bargeld zum Song In Time. Eine wilde Reise in die Abgründe der Fantasie, hätte ich gesagt, und eben auch Hightech, also das ist halt auch sehr spannend an diesen Videos, dass ihr da sehr viel Technik eingesetzt habt, sehr viel Kreativität da eingesetzt habt. Erzähl einmal ein bisschen über dieses Video.
Gern. Also weil ich eben von diesem New Media Background komme, von der UdK und dass ich auch studiert habe an der UCLA, also mein Programm heißt Design Media Arts, habe ich halt diesen Background von 3D-Scannen, 3D-Programmen, CGI, und habe auch ein großes Interesse in künstlicher Intelligenz. Also eben, da vermischt sich wieder Computer Science mit Kunst. Und ich habe halt diesen ganzen Background, den ich habe, habe ich halt immer wieder irgendwie Danny geschickt, so als Inspiration, auch mit Musik ganz viel. Also das, glaube ich, wirklich inspiriert hat. Und Danny ist halt, er ist wirklich eine ehrliche künstlerische Seele, aber er war halt so ein bisschen in diesem Hollywood-Mainstream-Bubble die letzten fast 4 Dekaden. So kommt es mir zumindest vor. Und ich habe mich wieder connected halt mit dem was halt meine Szene ist, mein Netzwerk und die Künstler, denen ich folge und die ich toll finde. Und er hat, ja, hat immer diese Vision eigentlich, die ich mir aufgebaut habe, für ihn sehr gut gefallen, war wirklich offen auch für alles, was total fantastisch ist. Und deswegen sind viele von den Musikvideos, es ist super on the edge of technology. Konkret zu Blixes Video. Ich habe für das Elevate Festival vor einem Jahr, hatte ich einen Artist in Residence da. Also ich kuratiere den Kunstprogramm Elevate. Und mein Artist in Residence war Lorem, das ist ein italienischer Medienkünstler. Ganz, ganz toller Mensch. Irrsinnig talentiert, er ist auch Akademiker, also er unterrichtet und schreibt auch wirklich und produziert aber auch Kunst. Das ist eine Art von Mischung, die jetzt im Moment sehr gut funktioniert und auch Sinn macht, weil es eben, ja, weil das Akademische mit dem Künstlerischen zusammenkommt. Und also ich liebe seine Kunst wirklich sehr. Und ich habe ihn gefragt, mit mir zu arbeiten an dem Blixe-Video. Und was konkret passiert ist, ist, dass wir, also In Time, der Originalsong, wurde vor einem Jahr auf Dannys Album Big Mess veröffentlicht. Ist mein Lieblingssong. und als ich in Berlin war, dachte ich, also ich habe schon vorher erwähnt, das war eine sehr schwierige Zeit. Ich habe mich sehr isoliert gefühlt. Es war Winter, es war sehr düster. Und ich war halt so, oh, es muss irgendeinen Vorteil haben, dass ich in Berlin bin. Und weil ich der Blixer schon mal Danny vorstellen wollte für dieses Festival in Australien, war ich dann so, okay, ich schreibe jetzt einfach Blixer an. Blixer hat ja gesagt und ich bin 4 Tage lang in dem einschützenden Neubauten Tonstudio verbracht und habe den Song co-produziert. Und deswegen war ich sehr involviert in den ganzen Prozess auch. Blixer hat dann die Lyrics auf Deutsch geschrieben und dieser Medienkünstler, der dann das Video am Ende gemacht hat, hat diese Lyrics genommen und sie sozusagen einer bildbasierten künstlichen Intelligenz gefüttert, die dann wirklich unter Nachahmung einer menschlichen Intelligenz die Bilder kreiert hat. Das ist ein Algorithmus, der erst vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Also es ist auch sehr, sehr frisch, wie es funktioniert. Und man kann wirklich sagen, dass sich diese künstliche Intelligenz durch die Lyrics träumt. Also es ist sehr assoziativ mit den Lyrics.
Spannend, aber wirklich spannend. Also schaut euch unbedingt dieses Video an. Mich jetzt auch ein bisschen an FX Twin erinnert. War das irgendwann einmal auch ein bisschen eine Inspiration, die ganze Szene rund um FX Twin? Oder war das andere Baustelle?
Ich würde sagen, andere Baustelle. Ich bin ein FX Twin Fan, aber tatsächlich kam mir der als Inspiration für Dannys Projekt nie in Frage.
Ja, mein alter Heroe Iggy Pop hat auch was Schönes für euch gemacht, auch ein schönes Video und da kommt auch relativ viel Technik dann ins Spiel. Wo hast du das eigentlich alles gelernt? Also lernt man sowas wirklich dann auf der Uni oder spielst du da irrsinnig viel mit Sachen herum, damit du überhaupt weißt, was können die anderen, was kann man überhaupt mit den Dingen, wo lernt man das alles?
Also ich bin ja an der Uni, um Teil dieser Community zu sein, die wirklich schaut, was es im Moment in der Welt gibt an neuen Technologien und an Kunst. Und das ist so eine Säule in meinem Leben, wirklich nah an dem dran zu sein, einfach damit ich immer abgedatet bin, was es gerade gibt. Das heißt, einfach durch meine Studentenkolleginnen an der Uni bin ich dem sehr ausgesetzt und durch die Diskurse, die wir an der Uni haben. Das ist mir sehr wichtig. Und deswegen weiß ich von vielen Dingen, die einfach da sind und die es gibt. Und in dem Moment, wo es aber dann um ein konkretes Projekt geht, versuche ich halt zu überlegen, okay, was ist das Beste, was man damit machen kann? Und wie gesagt, ich bin ja technisch teilweise total schlecht und ich hole mir dann immer Kollaboratoren an Bord und dann überlegt man sich gemeinsam, was man macht. Bei dem Iggy Pop Video ist tatsächlich eine Studienkollegin von mir von der Uni, Carrie Chen. Sie macht ganz viel mit 3D und wir hatten eigentlich nur 2 Pressefotos, mit denen wir arbeiten konnten. Also Dannys Pressefoto und Iggys Pressefoto. Und wir haben dann recherchiert nach einer künstlichen Intelligenz, die sozusagen aus diesem flachen 2D-Foto ein 3D-Model generieren kann. Also es kam wirklich direkt aus der Computerwissenschaft. Und es hat relativ gut funktioniert und dann hatten wir das 3D-Model von den beiden, ohne sie 3D zu scannen und haben das dann einfach animiert.
Quasi einen schlechten Job hast du nicht, finde ich. Also so regelmäßig mit Leuten wie Blixer oder Iggy Pop zusammenzutreffen, muss doch auch ganz interessant sein, denke ich. Ja, also wie gesagt, da gibt es zwei Alben, die man sich anhören kann und anhören soll. Big Mess passt, glaube ich, wahnsinnig gut in diese Zeit. Bigger Mess hier ist dann das Remix-Album. Ist natürlich auch wahnsinnig spannend für alle Generationen, eben auch für meine, weil da halt schon so Heroes aus meiner Vergangenheit auch dabei sind. Hat sich das dann auch gut verkauft? Und wenn ja, ist es eher in Europa gut gegangen, weil es halt doch ein bisschen dark ist, so wie du das halt auch magst? Oder geht sowas eh in den USA auch super, gerade weil die Stimmung dort wahrscheinlich jetzt auch nicht nur Sunshine ist? Oder war das eh nie das Ziel wahrscheinlich, ne?
Also ich bin teilweise sehr gut für LA und Hollywood und Danny und teilweise sehr schlecht, weil an meiner ersten Stelle ist immer der künstlerische Anspruch und dann irgendwann später kommt dann so, verkauft sich das gut, Geld, daran denke ich nie. Und deswegen eben bin ich gut und schlecht gleichzeitig. Tatsächlich kann ich dir nicht beantworten, wie gut es sich verkauft hat. Also ich verfolge natürlich, also ich kriege auch immer die Press-Releases, bevor die rausgehen. Ich verfolge ungefähr auf Spotify, wie viele Hörer es hat. Ich lese mir Kritiken durch. All das verfolge ich eigentlich sehr genau, aber ich habe keine Ahnung über die Verkaufszahlen. Für mich sind die tatsächlich nicht relevant, weil ich habe einen anderen Grund, warum ich das alles mache. Für mich ist es super, dass ich diesen Background habe, den ich habe, der eigentlich sehr niche ist. Mhm. Auch der Musikgeschmack, den ich habe, ist eigentlich, ja, ist absolut nicht Mainstream, ist sehr speziell. Und deswegen ist mein Anspruch nie, viel zu verkaufen oder in den Mainstream reinzugeben. Nur durch Dannys Projekt bin ich halt in dieser strange Nische drin. Danny ist zwar Mainstream, also eben er ist ein sehr bekannter Hollywood-Filmkomponist, Tim Burton, Simpsons etc., wie du vorher schon erwähnt hast. Aber trotzdem ist er wirklich, er ist ein Weirdo. Also es ist wirklich strange, dass er so bekannt geworden ist mit dem, was er macht. Und das ist so eine spezielle Konstellation, die da passiert ist, wo ich jetzt auch drin bin aus irgendeinem Grund. Also ich kann es nicht wirklich sagen.
Das gilt eh für Tim Burton auch, denke ich. Natürlich genau. Ist der ist nicht bekannt worden, aber ein Weirdo ist er natürlich trotzdem, ne?
Ja.
Ich habe mir gedacht, gehen wir nochmal ganz kurz in die Anfänge quasi deiner Biografie. Du wirst dich ja vermutlich relativ viel mit dem Medium Film beschäftigt haben. Was war das dann eher, Rechbauer Kino oder MTV?
Also natürlich bin ich filminteressiert, das ist gegeben. Tatsächlich war ich aber eigentlich immer mehr in der Musik. Also vor allem durch das Elevate Festival, bei dem ich sehr früh zum Arbeiten angefangen habe, also wirklich mit 19, war es für mich eher die Musik und Literatur. Als Kind habe ich MTV geschaut und Musikvideos, aber hatte nie vor, Musikvideos zu machen. Ich bin auch jetzt nicht wirklich interessiert daran, Musikvideos zu machen, wenn sie einfach Musikvideos sind. Ich bin ja in dieser eigenartigen Nische interessiert, wo ich wirklich mich auch meine künstlerischen Ansprüche ausleben kann. Aber ja, Rechbau-Kino gerne und immer wieder. Das vermischt sich bei mir irgendwie alles.
Okay. Ja, die haben ja auch immer wieder schon sehr schräge Filmnächte gehabt, ne? Kann man auch was lernen. In einem Essay hast du dich 2019 mit der Wahrheit im digitalen Zeitalter beschäftigt und dabei von der Artificial Stupidity gesprochen. Wie schlimm ist die Lage heute geworden, von Trump bis zum Krieg in der Ukraine? Wie gehst du selber dann mit Bildern und mit Tönen um, die man ja relativ leicht manipulieren kann und die du da im Netz findest?
Stimmt, ja. Den Essay habe ich geschrieben in meiner Rolle als Kunstkuratorin fürs Elevate. Wie gesagt, ich habe mich gesellschaftspolitisch und künstlerisch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ist ein total schwieriges Thema. Was ich vielleicht ganz allgemein dazu sagen kann, ist, es ist irrsinnig faszinierend. Ich verstehe auch den Drang dahinter von uns als Gesellschaft, uns als Mensch sozusagen nachzubauen und unsere Intelligenz, die für uns einfach eine Black Box ist. Also wirklich verstehen wir es auch nicht. Ich genieße die Momente, die beim Schreiben so ein Uncanny Valley bezeichnet werden, wo eine künstliche Intelligenz einen Fehler macht und der für uns wieder unheimlich wird. Und dann finde ich da kommt dieser Moment, wo man sich auch ein bisschen so naiv fühlt. So, ah ja, stimmt. Das ist eigentlich ein Fehler, aber wir ergötzen uns daran. Mittlerweile, ich kann überhaupt nicht sagen, wo es hingeht. Ich finde es zum Teil eben extrem faszinierend, sehr bedrohend auch. Vor allem, also wenn es dann wirklich im Kontext von Krieg passiert, in Politik, ist es so extrem, dass am Ende, glaube ich, es sehr wichtig ist, Menschen, also wirklich zu, sagt man, bilden oder educaten, was Künstliche Intelligenz ist und was man damit tun kann. Und da für mich ist halt immer die Kunst ein gutes Beispiel, weil es sozusagen keine politische Schwere hat, aber den Menschen es trotzdem näher bringen kann, welches Potenzial Künstliche Intelligenz hat. Mittlerweile ein total omnipräsentes Thema. Also sogar seitdem ich dieses Essay geschrieben hat von 2019, 3 Jahre her, hat sich auch wieder so viel entwickelt. Sehr schwierig.
Kommen wir mal kurz zum Elevate. Kuratorin sein stelle ich mir dort gar nicht so einfach vor, weil erstens ist dieses Festival, hat eine klare Positionierung, aber andererseits ist halt die Welt an Kunst irrsinnig breit. Du hast ein wesentlich größeres Wissen als ich darüber. Wie suchst du da aus? Was ist für dich wichtig? Was willst du da vorstellen? Wen willst du herholen? Was gibt es da so für Leitlinien, die du hast?
Also das Elevate war immer schon und Elevate ist auch wichtig, dass es gesellschaftspolitisch ist und kritisch. Also das ist ein ganz großes Kriterium an den Projekten, die ich auswähle und auch den Künstlerinnen, die ich auswähle. Ein anderes ganz wichtiges Kriterium ist einfach die Qualität. Also ich mache lieber etwas nicht, bevor es mir nicht gefällt und nicht den Anspruch hat, den ich möchte, weil warum soll ich sonst in die Welt setzen? Und dann eigentlich schon so als dritte Kriteriensäule ist irgendwie eine Art von technischer Aktualität. Das muss nicht immer der Fall sein, aber ist gut, weil genau aus dem vorher genannten Grund, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch auf eine künstlerische oder auch manchmal spielerische Art neue Technologien zu entdecken und dem Publikum näher zu bringen.
Jetzt ist Elevate 2022 Geschichte. Was erwartet uns denn 2023? Kannst du schon dazu was sagen? Plant ihr da so lang vor oder bist du gerade mitten im Checken?
Also das Elevate wird ja von einem Team organisiert, die auch hier in Graz sind und deswegen viel mehr eingebunden als ich. Sie sind zu mir ja sehr gnädig, weil ich ja irgendwo auf der Welt immer unterwegs bin und dann meistens remotely arbeiten muss. Das Elevate hat gerade erst stattgefunden und das nächste ist ja schon wieder im März. Das heißt, dieses Mal ist es wirklich sehr, sehr eng mit der Organisation auch. Und es wird, glaube ich, schon sehr, sehr viel daran gearbeitet. Und ich muss mir jetzt auch schon langsam überlegen, was beim Kunstteil passiert. Aber ich weiß, es bewegt sich noch sehr viel, es ist noch beim Formen.
Okay, dann März wieder. Ich habe mir gedacht, ihr seid von dem Märztermin überhaupt weggegangen. Du hast in New York gelebt und studiert, in Berlin, in Australien. Was hast du denn dort gelernt, was deiner Meinung nach Studis in Österreich auch dringend lernen sollten? Große Frage, ist mal klar, aber das können auch Soft-Geschichten sein. Das muss jetzt nicht unbedingt was aus dem Curriculum direkt sein.
Schwierig zu beantworten. Ich kann sagen, dass die meiste Zeit, die ich verbracht habe, auf einer Uni war in Berlin. Und jetzt an der UCLA. Und es sind zwei, nicht nur verschiedene Welten, es sind zwei verschiedene Planetensysteme. Man kann es wirklich kaum vergleichen. Ich hatte sehr Glück, dass ich beide Erfahrungen hatte, aber man kann es wirklich kaum vergleichen. Also politisch, glaube ich, in Europa ist es viel besser, auch finanziell, das ist einfach ein Sozialsystem. In Amerika kostet es sehr viel, aber es gibt einfach Feuer und es gibt die Nähe zur Industrie und wirklich auch Möglichkeiten. Das braucht man beides eigentlich und muss man sich beides suchen. Ja, ich muss es ganz allgemein beantworten, weil dafür könnte man sehr, sehr, sehr viel drüber reden.
Und laden dich dann auch irgendwelche Fachhochschulen und Unis jetzt schon ein in Österreich? Ist es schon soweit oder kommt das dann erst?
Zum Unterrichten meinst du?
Ja, Gastvorträge und so.
Nein, nicht wirklich. Also,
diese Idee gehört mir.
ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe ja an der UCLA als Teaching Assistant auch gearbeitet Also ich habe etlich viele Kurse mitunterrichtet in den letzten 2,5 Jahren. Und ich finde Unterrichten extrem wichtig und total doll. Und ganz viele schöne Kollegen von mir machen das jetzt auch. Aber es ist eine Richtung, in die ich nicht gehen möchte.
Aber so ein Gastvortrag an der KUK zum Beispiel wäre nicht ganz unlogisch, wenn du mich fragst.
Vielleicht, sie sind noch nicht an mich herangetreten. Schon. Gastvortrag wird sich schon noch ausgehen.
Geht stimmt. Sich schon aus. Gut, Kontaktanfragen bitte über die Agentur von der BRI, die findet man im Netz, nicht über mich. Weil wir schon ein bisschen über Politik gesprochen haben, was geht in den USA gerade ab, was uns nicht Angst machen sollte, sondern Hoffnung?
Oh Gott. Also kurz bevor ich gefahren bin, also ich bin jetzt den Sommer über in Europa, wurde ja das Abtreibungsgesetz gekippt. Und es war ein sehr, 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 sehr schwieriger Moment, weil einfach der Supreme Court in den USA eine Katastrophe ist. Also wir wissen ja durch Trump, sehr, sehr Republikaner, also komplett in der Überzahl. Und das Supreme Court ist mächtiger als der Präsident selbst. Und jetzt natürlich extrem konservativ. Und was dann auch in den nächsten Jahren kommen wird, mag ich mir gar nicht ausmalen. Ich kann politisch tatsächlich nicht so viel Gutes über die USA sagen, weil ich einfach so schockiert bin von der Trump-Präsidentschaftszeit. Vor allem, weil ich auch gemerkt habe, dass es in den USA so omnipräsent, wo eigentlich nicht mehr über Politik geredet wird, sondern es wirklich einfach komplett in Entertainment kippt. Und das finde ich sehr unheimlich. Aber das Gute an, was ich schon gesehen habe, ist, dass in Amerika Menschen wieder vermehrt auf die Straßen gehen. Also im Moment ist der Aktivismus oder die Auflehnung, also zum Beispiel jetzt wegen dem Abtreibungsgesetz, passiert parallel im digitalen Raum, aber auch wirklich auf der Straße. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen. Ich bin sehr vorsichtig mit meinem Optimismus in den USA. Eben, man muss sich die Nischen finden und die Communities, in denen man sich bewegt, weil es gibt in Amerika einfach auch alles. Aber ja, diese Auflehnung macht mir ein bisschen Hoffnung.
Was sagen die in den USA eigentlich, wenn sie hören, dass du aus einer kommunistisch regierten Stadt kommst?
Es war in meinen Gesprächen noch nicht so thematisiert. Ist ja auch relativ frisch noch.
Aber es wäre mal ein Party-Crash, ne?
Das stimmt, ja. Ich muss sagen, so viel...
I'm buried.
So viele politische Gespräche habe ich auf meinen Hollywood-Pool-Partys nicht. Da geht es meistens um die Musikindustrie.
Aber probier's mal so mit dem Einstieg. Ne? Ich komme ja, aus einer kommunistisch regierten Stadt.
Das wär,
und lass sie raten, wo das dann ist.
Oder? Stimmt.
Du hast es schon gesagt, deiner Familie gehört das Ginkgo, sowas wie unsere vegetarische Redaktionskantine ist das auch. Wie sehr bist du mit dem Ginkgo und dem Greenhouse noch verbunden? Also bist du da irgendwie auch beteiligt quasi oder einfach gehst du gern dort essen und verfolgst den Weg mit?
Also das Ginkgo wurde aufgemacht, als ich 5 Jahre alt war, 1995. Und ich bin mehr oder weniger mit dem Ginkgo und das Ginkgo mit mir gewachsen. Damals noch Gilmer, viele verschiedene, auch sehr schwierige Phasen. Und Gott sei Dank haben wir es überstanden und das Ginkgo gibt's und es floriert und es ist ganz, ganz, ganz toll. Ich bin dem Ginkgo gegenüber sehr loyal und halte das wirklich sehr hoch. Es wird mittlerweile von meinem Vater und meiner Schwester hauptsächlich betrieben, als ich 21 war und aus Graz weggezogen bin. Ab da war ich weniger involviert, aber davor war ich sehr stark involviert. Also es ist ja wirklich, also Familienbetrieb kann man es nicht sagen, weil mittlerweile haben wir natürlich ein sehr, sehr tolles, sehr großes Team. Aber die ganzen Ideen kamen tatsächlich von meinem Vater, von meiner Schwester und mir. Also wie das Ginkgo jetzt aussieht und wie es sich gibt. Und ja, als Familie, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das spürt man auch, wenn man im Ginkgo ist. Wir stehen halt als Familie wirklich dahinter. Also mein Vater ist ja wirklich so eine Art Vegan-Pionier in Graz und Österreich. Er hat sein erstes vegetarisches Lokal schon 1976 in der Annenstraße in Graz. Hat damals einen Motorradunfall kurz davor gehabt und hat wirklich auf Krücken gekocht, 2 Jahre lang. also ein Teil davon auf Krücken. Und ist auch schon seit Ewigkeiten Vegetarier. Also ich bin auch vegetarisch aufgewachsen und mittlerweile seit 14 Jahren vegan. Das heißt, Authentizität ist mir sehr wichtig. Also jetzt ganz abgesehen vom Ginkgo, das ist mir sonst auch sehr wichtig. Und sich so, ja, und sich auch, glaube ich, sehr sicher sein, was man tut und was man glaubt. Deswegen ist mir das Ginkgo sehr, sehr wichtig. Aber natürlich bin ich jetzt, seitdem ich nicht mehr in Graz wohne, viel weniger involviert. Aber ich telefoniere sehr viel mit meinem Papa und kriege auch alle Updates mit. Und ab und zu bringe ich dann die Hollywood-Stars ins Ginkgo. Also wir hatten ist ja schon Pamela Anderson da. Ja. Und Danny war natürlich auch schon da und findet es auch ganz toll.
Ja, also Pamela Anderson im Ginkgo, das war, glaube ich, wirklich, das hat quasi Grazer Geschichte geschrieben, ne? Ja, mir ist jetzt spontan eingefallen, eigentlich das Ginkgo hat ja so eine skandinavische helle Leichtigkeit bekommen dann beim letzten Update. Ich hätte eine andere Idee für dich. Du machst in L.A. ein Ginkgo auf ein sehr darkes Ginkgo. Wird das gehen unter Umständen? Dass das eben, also weil du ja quasi auch ein bisschen zur Darkness tendierst, wird generell ein veganes und vielleicht eben ein bisschen mit was weiß ich, sehr, sehr dunklen Anstrichen, wird sowas funktionieren, gerade in L.A. vielleicht?
Ich glaube, sowas wie das Ginkgo würde, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, überall auf der Welt ganz gut funktionieren, vor allem zur heutigen Zeit, wo die Offenheit gegenüber dem Vegetarismus oder auch Veganismus ja einfach existent ist. Ich persönlich sehe mich in meiner Zukunft nicht in der Gastronomie. mein Vater wäre natürlich total happy, wenn ich ein Ginkgo in L.A. aufmachen würde. Also es wäre, glaube ich, sein Traum. Aber ich plane es nicht.
Ja, du musst das halt so machen, wie, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, die Stars. Ich meine, die stehen auch nicht in der Küche oder im Service, sondern die haben halt Restaurants, ne?
Stimmt, aber so funktioniert es bei uns nicht ganz. Sonst hätten wir ja auch schon andere Ginkgo-Filialen, weil wir wirklich, also habe ich vor, schon so versucht, so unterzubringen, wir stehen wirklich als Familie dahinter. Ne? Also mein Vater ist auch echt jeden Tag im Ginkgo, er spricht mit den Gästen, er ist wirklich so die Seele des Ginkgos. Und gerade dieses Franchising, diese Franchising-Struktur, die würde sicher funktionieren auch, aber es ist dann nicht mehr das Ginkgo. Und ich sehe das auch gern einfach anders. Ich mag diesen persönlichen Touch eigentlich sehr gerne, das ist mir eigentlich sehr wichtig. Und mit Essen bin ich nicht so dark. Also ich mag die skandinavische Leichtigkeit. Also da haben wir auch wirklich eine Star-Interior-Architektin aus Norwegen nach Graz gebracht, um das Ginkgo zu designen, die ganz toll ist. Und ja, bei Essen brauche ich bunt, alle Farben, alle Formen, solange es vegan ist. Das ist ganz wichtig. Da gibt es keine Darkness. Ich ernähre mich sehr gesund.
Sehr gut. Ja, wenn du 2023 kein Restaurant in L.A. aufmachen wirst, was wird denn dieses Jahr voraussichtlich bei dir bringen? Noch mehr Musikprojekte mit dem Danny Elfman, Filme, Videos, ich weiß nicht, Studienabschlüsse. Was ist denn für das nächste Jahr geplant bei dir?
Danny hat gestern tatsächlich, deswegen darf ich jetzt auch drüber reden, eine Show angekündigt, und zwar in der Hollywood Bowl zu Halloween. Danny, das weiß man nicht, wenn man aus Österreich ist oder aus Europa, aber Danny ist in den USA, vor allem in Kalifornien, so ein bisschen Mr. Halloween. Mhm. Weil er hat ja sein dritter Film, Musikfilm, war Nightmare Before Christmas. Und er singt ja Jack Skellington, die Hauptfigur. Und aus irgendeinem Grund ist dieser Film extrem kultig geworden. Man hatte ein Revival so in den frühen Nullerjahren, wo dann überall alle jungen Leute mit Jack Skellington Taschen und keine Ahnung was rumgelaufen sind. Du musst dir vorstellen, in L.A. zu Halloween, das ist so das Event dort und alle haben ja Gärten. Man geht durch und man geht durch Beverly Hills, egal wohin. Und alle haben in ihren Gärten die verrückteste Halloween-Deko. Und das ist 80% davon Nightmare Before Christmas. Also Danny als Figur, Jack Skellington, steht in jedem zweiten Garten. Und das wissen auch alle. Vor allem auch noch mit dem Background, dass Danny wirklich so der Rockstar in Kalifornien ist, wegen seiner Band Oingo Boingo, die in den späten 70ern, 80ern bis zu den 90ern wirklich die Band war. Also was irgendwie Grateful Dead für San Francisco war, war Oingo Boingo für Los Angeles. Das heißt, diese doppelte Karriere, die halt speziell für L.A. so wichtig ist. Und deswegen hat er jedes Jahr diese Halloween-Show. Und dieses Jahr ist sie wieder in der Hollywood Bowl. Nur dieses Jahr ist sie gemischt mit seiner Coachella-Show. Coachella hat ja tatsächlich auch stattgefunden dieses Jahr im April. Und deswegen ist ein bisschen gemischt. Und auch die ganzen Musikvideos, die ich produziert habe für ihn, laufen in der Hollywood Bowl. Das wird mal das Nächste sein, was kommt. Ich arbeite noch für eine Professor an der Uni für ein Quarter. Und danach, also ich bin tief in der Musikindustrie in L.A. und es wird auch so bleiben. Aber mir ist es, ich schlage auch gern Karrierehaken. Und mir ist es auch wichtig, mir was anderes reinzuholen, das vielleicht ein bisschen unüblich ist. Einfach weil bei mir kommt dann in meinem Kopf alles zusammen und es inspiriert mich dann aus beiden Seiten oder aus vielen Seiten. Und ich arbeite tatsächlich jetzt gerade an einer Bewerbung für die NASA.
Ja, super.
Die NASA hat, JPL NASA hat ihre Headquarters in Pasadena, das ist ein bisschen nördlich von L.A. Fahrt mit dem Auto irgendwie 20, 25 Minuten hin. Und die haben dort halt die verrücktesten Sachen. Also die dort die Mars-Expeditionen planen und haben dann irgendwie Sand und Astronautenanzüge und haben riesige Radomes. Also eine in Pasadena ist eine von den drei Satellitenschüsseln, die beyond our solar system kommunizieren können. Und aus irgendeinem Grund, also ich kann mir schon erklären, warum, aber es ist toll, hat die NASA tatsächlich ein Kunststudio. Das heißt The Studio. Und da arbeiten Künstler, Künstlerinnen, die dann sozusagen mit in diese NASA-Strukturen Projekte einbringen und dann auch wirklich mit den Ingenieuren dort arbeiten. Und da versuche ich es mal. Ich glaube nicht, dass ich es bekomme. Warum auch? Aber ich probiere immer gern und nachher ja, frage ich mich, warum sie mich doch genommen haben. Mal schauen.
Ja, das stellen wir uns gut vor. Dann so Projektionen am Mars zum Beispiel.
Mars, ich habe meine Masterarbeit war tatsächlich, hatte mit dem Mars zu tun.
E-Pop Life am Mars. So, jetzt sind wir im Finale, meine Liebe. Am Ende gibt es immer den berühmten Word-Rap, soweit wir das halt beherrschen. Das heißt, kurze Fragen, kurze Antworten bitte.
Okay.
In der Freizeit ein gutes Buch oder ein guter Film? Ja, da muss man sich entscheiden.
Ein guter Film.
Beatles oder Stones?
Stones.
Deine absolute Lieblingsband?
Portishead.
Mhm. Immer noch?
Immer noch.
Im Zweifelsfall dann, zumindest momentan, lieber L.A. oder Berlin?
L.A.
CD, Vinyl, Kassette oder doch Download?
Vinyl.
Soll Johnny Depp in Pension gehen oder hat er eine neue Chance verdient?
Eher Pension.
Letzte Frage, rot oder schwarz?
Schwarz.
Das habe ich befürchtet. Liebe Berit, herzlichen Dank, dass du da warst. Voll super. Liebe Leute, schaut ins Netz. Es ist wahnsinnig sehenswert und auch hörenswert, was sie da mit Danny Elfman gemacht hat. Und folgt ihr und im März bei Elevate wird sie sicher wieder da sein. Und dann freuen wir uns wieder, neue Sachen zu sehen. Wie gesagt, herzlichen Dank, dass das so spontan geklappt hat. Liebe Hörer und Hörerinnen, danke fürs Dranbleiben. Danke auch an die Herren von Sustegisch, die diesen Podcast produziert haben. Im nächsten Monat gibt es dann mehr und bis dahin ein fröhliches Leben.
Das war der Haup und Taucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut.
Produktion von Sustegisch, die Agentur für irgendwas mit Medien.